Ich bin Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte. Und heute sprechen wir darüber, wie unsere Städte eigentlich so lebensfeindlich wurden. Herzlich willkommen bei Déjà-vu-Geschichte. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und hier geht es alle zwei Wochen zu den Wurzeln unserer Welt. Verstehe mit dem Blick zurück das Hier und Jetzt besser, dann können wir gemeinsam an einem besseren Morgen arbeiten. Das Thema dieser Folge hatte ich als alter Autohasser wirklich schon lange auf dem Schirm. Ich will heute nämlich über die totale Kontrolle unserer Städte durch Autos sprechen und warum unser alltäglicher Lebensraum eigentlich für Stahlmaschinen und nicht für Menschen gemacht ist. Da muss heute einfach mal ein wenig was aus meinem System raus. Und doch habe ich dann in meiner Recherche zur sogenannten autogerechten Stadt doch einiges Neues gelernt und am Ende dieser Folge muss ich fast ein wenig versöhnlich werden. Aber das alles können wir am Schluss ohnehin gerne gemeinsam diskutieren, denn am Ende dieser Folge gibt es natürlich auch wieder einen Déjà-log mit einer Diskussionsfrage an dich, an euch. Und damit steigen wir auch ein in die autokontrollierten Städte unserer Welt. Darf ich einen alten Traum von mir mit dir teilen? So könnte eine Stadt klingen. Stell es dir vor, statt mehrspuriger Straßen für laute und platzverschwendende Autos, ein geteilter, breiter Raum für FußgängerInnen und Fahrräder. Statt 2 Metern für Parkplätze links und rechts der Straße, nötig für die 95% der Zeit, die Autos eben stehen, einfach Bäume. Wäre das nicht eine schöne Umgebung für unser alltägliches Leben in den Städten? Ja, stattdessen haben wir uns aber kollektiv dafür entschieden, dass unsere Städte so klingen sollten. Also, ich persönlich finde das ja traurig und der Menschheit ganz ehrlich gesagt auch nicht würdig. Und diese Wahrnehmung hat sich in mir im Laufe der letzten Jahre, seit ich diesen Podcast hier mache, nur immer weiter verfestigt. Weil wirklich, wann immer ich für einen Stadtspaziergang in eine neue Stadt gefahren bin, eigentlich egal welche, habe ich mich da über dieselben Dinge geärgert. Ich möchte da natürlich das Stadtzentrum herzeigen und das heißt auch am besten direkt dort aufnehmen. Aber ein fürs andere Mal muss ich mich dann am Ende den omnipräsenten, lauten Autos geschlagen geben und mich in irgendeine dunkle, dafür aber halbwegs ruhige Seitengasse zurückziehen. Weil die Straßen, die gehören den Autos. Wobei das natürlich nicht immer so war und so möchte ich dieser Entwicklung heute auf den Grund gehen. Wann und wie kam es denn, dass das Automobil die Kontrolle über unsere Städte übernahm? Dazu werden wir in dieser Folge zuerst an die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gehen und uns die schwierige Ausgangslage in den Städten Europas in der Zeit anschauen. Von dort sehen wir uns dann einige Reformideen der Folgezeit an und finden heraus, woran die spätere vollkommene Verwandlung unserer Städte eigentlich lag. Am Schluss sprechen wir dann darüber, was das mit den Menschen seitdem gemacht hat und was das alles für heute bedeutet. Aber erstmal Zeitsprung ins frühe 20. Jahrhundert.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Die Städte Europas existieren zu weiten Teilen seit dem Mittelalter. Zumindest gehen die Stadtzentren dieser Städte meist zu weit zurück. aber um diese Kerne herum war im 19. Jahrhundert erstmals Neues entstanden. Die Industrialisierung brachte Fabriken und mit der Zeit ganze Industriebetriebe in diese Städte und diese wiederum brachten auch neue Wohnviertel für ArbeiterInnen mit sich. Erstmals seit ihren Gründungen verwandeln sich Städte im Laufe des 19. Jahrhunderts also ziemlich radikal. Und diese Entwicklung haben wir im Podcast zum Beispiel auch schon mal vor Ort in Köln-Ehrenfeld mitverfolgt. Einen Link dorthin findest du natürlich in den Shownotes. Was die Verkehrsmittel anbelangt, hat sich vom Mittelalter bis eigentlich tief rein in diese Zeit der Industrialisierung aber nur relativ wenig verändert. Auf den Straßen der Städte finden wir nach wie vor Pferdefuhrwerke und vor allem ganz, ganz viele FußgängerInnen. Das ändert sich dann um das Jahr 1900 aber auch langsam. Pferdegezogene und später elektrische Straßenbahnen kommen auf, dazu Fahrräder und ja, auch die ersten Autos. Aber man kann schon feststellen, wenn wir da in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts mal reinschauen, dann waren da Autos nach wie vor ein absolutes Luxusgut. Sie waren teuer und sie waren anfangs auch nicht übermäßig sinnvoll. Frühe Autos waren kaum schneller oder geschweige denn praktischer als ein Fuhrwerk, geschweige denn ein Fahrrad. Dabei waren sie obendrein noch sündhaft teuer und anfällig für Fehler und Schäden. Es war schon eher ein LiebhaberInnenprogramm. Der Startschuss war damit aber trotzdem gegeben und bald würde sich hier alles ändern. Es ist dann das Jahr 1908, da kommt in den USA das Ford Model T auf den Markt und damit gibt es jetzt Autos, zumindest dort, auch langsam zu Preisen, die sich die wachsende Mittelklasse Nordamerikas leisten konnte. In Europa dauert das zwar noch ein wenig länger, bis in die 20er Jahre hinein, aber spätestens da wird es auch hierzulande all den Städteplanern klar, die Städte werden immer größer, die Menschen müssen sich fortbewegen und das Auto wird als Folge dessen wohl nicht mehr so schnell verschwinden. Und so machen sich viele Städteplaner nun daran, Lösungen für die vielen Probleme der modernen Stadt zu erarbeiten. Und das kann man ganz wunderbar an einem ganz konkreten Dokument der Zeit festmachen, nämlich der Charta von Athen. Was war denn das? Ja, eigentlich war das jetzt erstmal nur ein Pamphlet einer Gruppe von Architekten und Städteplanern. Die fanden sich im Jahr 1933 im Rahmen des sogenannten Internationalen Kongresses für Neues Bauen auf einem Mittelmeerschiff in Richtung Athen zusammen. Athen selbst haben sie übrigens dann nie betreten, soweit ich das recherchieren konnte, aber Charta von Athen klingt halt irgendwie gut. Aber auf diesem Schiff haben diese Männer halt einiges diskutiert und vor allem sich darüber ausgetauscht, wie denn die Städte der Zukunft aussehen könnten. Da haben sie sich offensichtlich wenige Denkverbote gegeben. Man sah eigentlich die gesamten historisch gewachsenen Städte Europas schlicht als nicht mehr nützlich an. Nicht nur in Bezug auf Transport, sondern auch ganz allgemein für das Leben und Arbeiten in der Moderne. Als Gegenentwurf und Vorschlag für die Zukunft stellten sie in der Charta von Athen also etwas radikal Neues vor. Eine sogenannte funktionale Stadt. Im Mittelpunkt dieser Idee steht eine eigentlich recht einfache Vorstellung. Die einzelnen Lebensbereiche von uns Menschen, das sind in dieser Charta konkret Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Bewegung, sollen in einer Stadt funktional voneinander getrennt werden. Ergo funktionale Stadt. Leute sollen also in einem gewissen Teil der Stadt wohnen, während Industriebetriebe und Büros in einem anderen Teil sitzen und zwischen all diesen Bereichen soll Platz für weitläufige Parks und Grünanlagen sein. An und für sich ja vielleicht auch eine ganz brauchbare Idee in der Zeit. Aber doch wirft dieser Vorschlag natürlich gleich die nächste Folgefrage auf, denn wie sollten denn die Menschen von einem Teil dieser funktionalen Stadt in den anderen kommen? Zum Beispiel, um in die Arbeit zu pendeln. Ja, und da waren sich auf diesem Schiff Richtung Athen auch alle einig. Mit dem Auto natürlich. Der Technologie der Moderne. Und da haben wir es also. Die Charta von Athen erscheint und damit beginnt ab den 30ern der radikale Umbau der Städte Europas. Wobei, nein, so einfach ist es natürlich auch nicht, weil, ganz ehrlich, wie ernst würdest du das denn heute im Jahr 2024 nehmen, wenn sich irgendwelche Architekten da auf einem Schiff verschanzen und irgend sowas publizieren würden? Es wäre dir wahrscheinlich ziemlich wurscht, nehme ich an, mir zumindest auf jeden Fall. Und genau das wäre die Charta von Athen auch gewesen. Hätte sie dann nicht einen berühmten Fürsprecher gehabt, der in den nächsten Jahren, und es waren durchaus Jahre, wirklich unermüdlich immer wieder für diese Ideen der funktionalen Stadt aufgetreten ist. Und das war der große Star-Architekt seiner Zeit, Le Corbusier. Den letztendlichen Erfolg seiner Arbeit und der Arbeit der Charta von Athen erleichtert dann aber eine ganz andere Sache. Der Zweite Weltkrieg. Da kam eine ganze Reihe von Faktoren zusammen, die die Umsetzung einer funktionalen Stadt plötzlich deutlich einfacher gestalteten als noch davor. Erstens mal Bombenschäden in allen größeren Städten Deutschlands und Österreichs, aber auch anderswo. Zweitens das aufkommende Wirtschaftswunder, jetzt nach dem Krieg, und damit auch ein Boom im privaten Autobesitz. Und drittens, auch nicht ganz zu vernachlässigen, die zunehmende kulturelle Dominanz der USA und damit auch der dortigen Autokultur. Und ganz ehrlich, auch ohne der Charta von Athen zählen jetzt Städteplaner der Nachkriegszeit schon recht klar eins und eins zusammen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Was genau war dieses 1 und 1 der Nachkriegszeit dann? Im Kern folgende zwei Punkte. Erstens, die Stadt der Moderne, wie in der Charta von Athen ja auch schon gesagt, ist eine funktionale Stadt. Und zweitens, das Fortbewegungsmittel der Zukunft wird das Auto sein. Und damit beginnt nun, in den 50er Jahren spätestens, die Städteplanung der Moderne. Während die mittelalterlichen Stadtkerne, je nach finanzieller Lage und Bedeutung der Stadt, dann entweder wieder aufgebaut oder halt einfach ignoriert wurden, entstehen um sie herum in Europa jetzt überall neue Wohnsiedlungen, Industriegebiete und ganze Satellitenstädte. All das wird untereinander verbunden mit großen Tangentialen und mit Ringstraßen, auf denen es sich alle anderen VerkehrsteilnehmerInnen dem Auto unterzuordnen haben. Für diese wurden dann wiederum Über- oder Unterführungen gebaut oder an vielen Stellen, sind wir uns mal ehrlich, auch mal gar nichts. Passend beschrieben wie befördert hat diesen Trend, zumindest für Deutschland, dann Hans-Bernhard Reichhoff in seinem 1959 erschienenen Buch mit dem heute doch recht vielsagenden Titel Die autogerechte Stadt. Und es schien in den 50ern und 60ern als Folge all dessen auch wirklich kein Stoppen zu geben in der Bauwut der Städte. Überall entstehen diese neuen Viertel. Reichhoff selbst hat später fast verzweifelt versucht, zurückzurudern und auch noch das Wort menschengerecht mit in die Diskussion um das autogerecht einzubringen. Aber doch blieb seine Wortwahl da bis heute recht mächtig bestehen. Wir verbinden die Städteplanung der Nachkriegszeit bis heute, zumindest zu einem guten Teil, mit diesem Wort autogerecht. Und das alterte jetzt nicht unbedingt gut. Bereits seit den 70er Jahren gibt es zunehmend laute Kritik an den Planungen der ersten Nachkriegsjahrzehnte, aber doch scheinen wir uns bis heute nicht von diesen Normen gelöst zu haben. Und es scheint uns sehr schwer zu fallen, diese aufzubrechen und Städte neu zu denken. Und genau darüber müssen wir an der Stelle auch reden, weil die autogerechte Stadt, das war eben nicht nur ein architektonisches, ein städteplanerisches Unterfangen, das zu einem Punkt begonnen hat und damit unsere Städte verändert hat. Es wurde mit der Zeit auch eine Norm in unseren Köpfen. Nicht nur unsere Städte mussten sich den Autos unterordnen, eigentlich taten unsere Gehirne und unser Selbstverständnis als Menschen dasselbe. Ein schönes Beispiel für diese kulturelle Prägung ist unser rechtlicher Umgang mit Straßenverkehr. Und wie sich das auch im Laufe der Zeit geändert hat. Und das macht das wirklich alles sehr schön deutlich, wie ich finde. Ich möchte dafür nochmal in die USA blicken, einfach weil ich da jetzt auf Anhieb besseres Material gefunden habe. Wir werden aber sehen, der Trend ist genauso gut auf Deutschland, Österreich und auch die Schweiz umzulegen. Der US-Historiker Peter Norton hat für die USA erforscht, wie sich die öffentliche Wahrnehmung von Autos im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert hat. Er sagte da in einem Interview mit Bloomberg, das ich dir unten auch verlinke, jetzt grob von mir übersetzt, wenn man heute Menschen fragt, wofür Straßen da sind, werden sie sagen, für Autos. Das ist praktisch das Gegenteil dessen, was Menschen vor 100 Jahren gesagt hätten. Und du, eigentlich ist das doch logisch. Ich habe schon beschrieben, wie Straßen Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt wurden. In einer Mischung unterschiedlicher Fortbewegungsmittel und vor allem mit ganz, ganz vielen Menschen zu Fuß. Und selbstverständlich sahen diese Menschen die neuen Autos im frühen 20. Jahrhundert als Eindringlinge in ihren Lebensraum an. Überfuhr damals ein Autofahrer einen Fußgänger oder eine Fußgängerin, dann wurde das auch rechtlich, als Folge dessen, zumeist als Totschlag bewertet. Ja, in den Medien wurde das sogar oft als Mord bezeichnet und es gibt da einige Darstellungen, aus den USA vor allem, wo ja so Bilder zu sehen sind, wie der Sensenmann hinter dem Steuer eines Autos sitzt. Das wurde also ziemlich dramatisiert. Das hat sich mit der Zeit aber doch radikal geändert und im Laufe der Zwischenkriegszeit kommen vor allem Autohersteller, aber auch die aufkommenden Automobilclubs auf die Idee, da ein wenig Lobbyarbeit zu treiben und einerseits die Wahrnehmung, andererseits aber auch die Gesetze im Straßenverkehr nach und nach zu ändern. So wird es in den 20er Jahren erstmals illegal, abseits eines Fußgängerübergangs die Straße zu überqueren, denn Menschen mussten hier Autos den Vorrang lassen, nicht umgekehrt. Straßen waren für Autos da, nicht für Menschen. Die Automobilclubs haben diese neuen Vorstellungen dann sogar bis in die Schulen getragen, dass man das auch relativ früh dann gelernt hat. Ne? Sie boten dort ganze Fortbildungen an, Thema Straßensicherheit. Und man kann sich vorstellen, was die Kernaussage dieser Trainings war. Straßen sind für Autos da, nicht für Kinder, nicht für Menschen. Und das blieb jetzt freilich kein amerikanisches Phänomen. Auch in Deutschland folgt eine ganz ähnliche Entwicklung mit der Gründung des ADAC, in Österreich ÖAMTC, gleiche Story. Autolobbys gründen sich, Automobilkonzerne werden aktiv. Heute haben wir überall damit eine recht ähnliche Lage und auch damit hört ja die Bedeutung der Autos als kulturelle Norm nicht auf. Oder denkst du, es ist ein Zufall, dass Straßen hierzulande kostenlos zu benutzen sind, beziehungsweise aus Steuergeld finanziert werden, während wir alle für ÖPNV zahlen müssen? Das ist natürlich kein Zufall. Und da reden wir ja noch gar nicht über die quasi kultartige Verehrung von Autos in gewissen Kreisen. Insbesondere für viele deutsche Männer wurde das Auto ja inzwischen eigentlich zu so einer Sache, die mit dem Waffenwahn der USA zu vergleichen ist. Freie Fahrt für freie Bürger als das deutsche Second Amendment, wenn man es ein bisschen überspitzen will. Das macht Gespräche über das Thema jetzt nicht unbedingt leichter. Und damit kommen wir dann auch in der Gegenwart an. Nach all dem und mit Blick auf die Städte um uns heute, scheint sich mein ursprünglicher Blick vom Anfang auch nur zu bestätigen. Autos sind eine an und für sich menschenfeindliche Form der Fortbewegung in den Städten. Würden wir Städte heute auf rein wissenschaftlicher Basis neu planen, wäre jedenfalls dem Fuß-, Fahrrad- und öffentlichen Verkehr überall Vorrang zu geben. Es sind nicht Fakten, sondern eben diese historisch gewachsenen Normen und Standards, die diese vollkommen absurden Massen an Autos, die wir immer noch in den Städten sehen, auch nach wie vor in unseren Städten halten. Es ist nicht irgendeine wissenschaftliche Logik. Aber doch gehe ich nach meinen Recherchen etwas versöhnlicher aus der Sache raus, als ich ursprünglich gedacht hätte. Weil eine Sache muss man eben auch sehen. Diese Leute hinter der Charta von Athen, ihre funktionale Stadt, Hans-Bernhard Reichow und seine autogerechte Stadt und ja, nicht zuletzt auch die Städteplaner der 50er und 60er Jahre, sie gingen damals ja daran, ein echtes Problem zu lösen. Denn die Lebensqualität in den Städten lag schon Anfang des 20. Jahrhunderts am Boden, nicht erst durch das Aufkommen der Autos. Die mittelalterlichen, eng besiedelten Innenstädte in Europa standen einer modernen Stadtentwicklung in vielerlei Hinsicht ja tatsächlich im Weg. Sei es Transport und Nahversorgung, sei es Infrastruktur, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung. All das war in den alten Städten nur schwer zu modernisieren, teuer zu modernisieren. Und so lebten Menschen oftmals auch im frühen 20. Jahrhundert da noch in, für uns heute so gesehen, wirklich rückständigen Umständen. Die Idee einer funktionalen Stadt schien diese Probleme ja zu lösen. Warum nicht einfach moderne, neue Wohnblöcke bauen, die von Anfang an mit Zentralheizung, Warmwasser und Grünflächen ausgestattet sind, ganz zu schweigen von der besseren Luftqualität, abseits der oft damals noch innenstadtnahen Industriebetriebe. Aber mit dem Blick von heute haben wir dafür einen zu hohen Preis gezahlt. Da bin ich schon überzeugt. Alle Wege in den neuen Städten werden mit den Autos zurückgelegt und die Folge sind die heute oft so trostlosen Straßenzüge vor uns. Mehrere Fahrspuren voll lauter Autos, links und rechts, nur Platz für mehr Autos, die da halt stehen, ergo Parkplätze. Und ich bin fest überzeugt, wir müssen das ändern. Und damit komme ich dann auch zu den zugegebenermaßen etwas plakativen Einspielern vom Anfang zurück. Weil es gibt viele gute, wissenschaftlich belegbare Gründe, warum wir uns eher zum ersten Einspieler in einer parkähnlichen Atmosphäre zuwenden sollten, als dem zweiten. Denn wenn wir die Autos aus unseren Städten zu größten Teilen rauskriegen, dann hätten wir ganz, ganz viele positive Effekte daraus. Wir hätten mehr menschlichen Kontakt mit all seinen psychischen Vorteilen, mehr Grün, bessere Luft, weniger Hitze, weniger Lärm. Für Pendler, Pendlerinnen hätten wir weniger stressige Zeit während diesem Pendeln. Ja, und für alle anderen hätten wir weniger ganz reale Lebensgefahr. Also, bei aller Relativierung bleibt am Ende doch, das Auto ist wirklich die beschissenste Art, wie wir Fortbewegung in Städten organisieren könnten. Und ja, es ist uns Menschen unwürdig. Jo, das musste wirklich mal raus. Bevor wir zum Déjà-Log dieser Woche kommen, möchte ich dich noch kurz einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Dort erwartet dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach, Neuigkeiten zum Podcast und kleinere historische Happen aus dem Alltag. Du bist dort im direkten Austausch mit mir vor allem auch. Das heißt, du kannst auf jede E-Mail antworten. Und obendrein bekommst du nach der Anmeldung ein exklusives Hörbuch geschenkt namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Ich freue mich, ein Link zum Newsletter ist in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Und jetzt kommen wir zum Déjà-Log. Meine Frage letztes Mal war ja eine sehr einfache. Daniel vom Balabala Balkan war ja hier zu Besuch und hat uns über exilkroatischen Terror in den 60ern, 70ern und teilweise noch 80er Jahren, vor allem in der BRD erzählt. Und ich wollte da von euch wissen, ob ihr überhaupt irgendetwas über diesen exilkroatischen Terror wusstet, weil ich das eben nicht tat. Und in den vielen Mails, die ich da bekommen habe, vielen Dank, war es fast niemandem irgendwo ein Begriff. Eine große Ausnahme möchte ich teilen, das war nämlich von Richard im Newsletter und er schrieb mir da, Zitat, ja, das war mir bewusst, aber nicht aus Geschichtsinteresse oder weil ich so viele Kroaten kennen würde, das Bewusstsein darüber hat mir der Öffentlich-Rechtliche heimlich im Münchner Tatort untergejubelt. Übrigens, da ich als Deutscher das Thema auch nicht kannte, auf gleichem Weg habe ich auch von den Kärntner Slowenen erfahren. Nur das natürlich im Wiener Tatort. Ja, danke Richard. Ich glaube, ich muss dringend wieder mehr Tatort schauen. Das ist ja wirklich Bildungsauftrag pur. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ansonsten aber eher wenig Vorkenntnisse, wie bei mir persönlich ja auch. Norbert hat sich zum Beispiel im Club gemeldet und er schreibt da, Zitat, ich habe im Anschluss an die Folge gleich mal die Suchmaschine angeworfen, um eventuell verschütterte Erinnerungen wiederzubeleben. Aber keiner der erwähnten Vorfälle kam mir auch nur bekannt vor. Selbst der Prozess 2014 in München gegen frühere jugoslawische Geheimdienstchefs ist vollkommen unter meinem Radar geblieben. Ja, und ganz ähnlich schreibt ebenfalls im Club Irmgard, Zitat, ein Teil der Ereignisse fand vor meiner Geburt oder in meiner Kindheit statt, aber auch die Vorfälle ab Mitte der 80er Jahre haben bei mir keine Erinnerungen wachgerufen. In der Schule war es jedenfalls kein Thema. Das wundert mich auch nicht, denn die Nachkriegszeit fand im Geschichtsunterricht bei uns generell nicht statt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Berichterstattung vor 2-3 Jahrzehnten eine andere war als heute. Und es gab eine Reihe von Gruppen im Ausland, die aus unterschiedlichen Gründen Anschlägen verübt haben und präsenter waren. Zum Beispiel die ETA. Also auch euch beiden vielen Dank. Und vor allem zu deinem letzten Punkt, Irmgard. Da ist sicher etwas dran, ich würde sogar sagen einiges. Wobei ich dann neben der ETA vor allem noch die RAF erwähnen würde. Weil die, glaube ich, in den 70er Jahren und durchaus auch danach noch, die deutschen Medien schon sehr stark dominiert hat, zumindest wenn es um Terror ging. Und naja, obendrein, auf dem rechten Auge waren wir kollektiv sowieso auch damals schon ziemlich blind, sind wir auch heute noch. Und da fällt dann nationalistischer und noch dazu kroatischer Terror vielleicht einfach deutlich weniger auf. Umso wichtiger, dass Daniel uns da mal auf das Thema gestoßen hat, finde ich. Diese Woche weiß ich ja, dass ich ein wenig polemisch war. Es ist, wie du wahrscheinlich gehört hast, ein Thema, das mir nahe geht und wo mich der Stand unserer heutigen Welt einfach regelmäßig frustriert. Also möchte ich dich jetzt im Déjà-Log mal fragen, was deine Gedanken dazu sind und ganz konkret, wie glaubst du, sollte oder könnte die Stadt der Zukunft denn aussehen? Schreib mir da gerne eine E-Mail an die hallo@ralfgrabuschnick.com oder melde dich in den sozialen Medien bei mir. Und egal, wie du dich meldest bei der Teilnahme, bist du dann mit der Namensnennung deines Vornamens hier, wie gehabt, im Déjà-Log einverstanden. Alle Folgen werbefrei und vieles mehr gibt es im Déjà-Vu-Club. Der ist immer in den Shownotes verlinkt. Freue ich mich, wenn du draufschauen willst. Ansonsten sage ich danke fürs bis zum Schluss dabei bleiben. Und ich hoffe jetzt, wir hören uns dann wie gewohnt am Dienstag in 2 Wochen wieder. Außer natürlich die Clubmitglieder und euch. Wir hören uns schon nächsten Dienstag, wenn es im Club-Podcast um Comics gehen wird. Um Comics und Panics. So oder so, ich freue mich auf unser nächstes Déjà-Vu. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-Vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen, 2x im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.